Guten Abend, wenn man es schon sagen darf. Guten Morgen passt jedenfalls nicht. Ich bete noch. Lieber Vater, bitte sprich du jetzt zu uns und lass uns erfassen, wie es möglich ist, zu dir zu kommen. Und bitte lass uns auch erfassen, wie unglaublich groß der Preis war, um das möglich zu machen. Amen. Wer kann, möge bitte aufstehen. Ich lese aus Gottes Wort, und zwar aus dem Galaterbrief, Kapitel 3, die Verse 10 bis 14. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, stehen unter einem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht in allen Geboten, die im Buch des Gesetzes geschrieben stehen, bleibt, um sie tatsächlich zu tun. Dass aber aufgrund des Gesetzes niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber hat mit dem Glauben nichts zu tun, sondern da gilt, wer sie getan hat, der wird durch sie leben. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes dadurch losgekauft, dass er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Heiden komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Es ist ein wunderschöner Frühlingsspaziergang angesagt und ihr geht es natürlich raus und begebt euch in eine Gegend, in der ihr noch nicht so oft gewesen seid, und geht's da gemütlich und plötzlich sitzt am Wegesrand ein älterer Mann und spricht euch an und irgendwie hat er so einen warnenden Ton an sich und er warnt vor einer Weggabelung, die da bald kommen wird und er sagt, ein Weg, der führt in einen Wald und dort verliert sich dieser Weg dann und viele gehen auf diesen Weg und viele verirren sich dann auch in diesem Wald. Und der andere Weg, auf den weist er ganz besonders hin, der ist der richtige Weg, der führt ans Ziel. Und weil euch der ältere Herr ein bisschen verwirrt erscheint, achtet ihr nicht sehr auf seine Warnung und auf das, was er da sagt und ihr geht dann einfach weiter. Und plötzlich kommt tatsächlich diese Weggabelung. Und in dem Moment bereut sie ein bisschen, dass ihr auf diesen älteren Herrn nicht gehört habt, denn da steht sie jetzt vor dieser Weggabelung und ihr schaut links oder rechts und ihr könnt euch einfach nicht erinnern, was er gesagt hat. Welchen Weg sollt ihr nehmen? Der Apostel Paulus, der macht hier im Galaterbrief etwas Ähnliches wie dieser ältere Herr. Er gibt uns einen Hinweis auf zwei Wege. Einen Weg, der zu Fluch und Tod führt und der andere Weg, der zu Segen und Leben führt. Und das, das ist eine viel wichtigere Weggabelung, denn die hat mit der entscheidenden Frage für jeden Menschen zu tun, mit der Frage, wie man mit Gott ins Reine kommen kann. Wie man mit Gott ins Reine kommen kann. Da in Vers 11 bezeichnet Paulus dieses mit Gott ins Reine kommen als vor Gott gerechtfertigt sein. Vor Gott gerechtfertigt sein, das bedeutet, von ihm als gerecht anerkannt zu werden, in seiner Gunst zu stehen, sein Wohlwollen zu genießen, von ihm mit einem freundlichen Lächeln angesehen zu werden. Und in Vers 11 und in Vers 12 ist beschrieben, dass alle, die in eine solche Beziehung zu Gott gelangen, leben werden. Segen und Leben, in Gottes Gunst stehen, gerechtfertigt vor Gott sein, Gemeinschaft mit ihm haben, das ist alles untrennbar miteinander verbunden. Denn es ist nicht möglich, mit Gott Gemeinschaft zu haben, eine lebendige Beziehung zu ihm zu haben, wenn man nicht sein Wohlwollen, seine Gunst erlangt hat. Und sobald man sein Wohlwollen, seine Gunst erlangt hat, hat man auch eine Gemeinschaft, eine lebendige Beziehung zu ihm, hat man Gemeinschaft mit ihm. Wie der alte Mann auf dem Frühlingsspaziergang weist Paulus auf diese Weggabelung hin. Ein Weg führt zu Segen und Leben und ein Weg führt zu Fluch und Tod. Bevor wir uns mit dem richtigen Weg beschäftigen, schauen wir uns den Weg an, vor dem Paulus warnt. Paulus schreibt hier in Vers 10, dass jeder unter einem Fluch steht, der nicht alle Gebote Gottes ständig und vollständig hält. Und in Vers 12, dass nur der leben wird, der alle Gebote ständig und vollständig hält. Was Paulus da schreibt von diesem Fluch, das ist unangenehm. Das ist etwas, von dem wir nicht gerne reden, zumindest ich rede nicht sehr gerne davon, weil wir alle lieber an Gott denken als jemand, der segnet und nicht an jemand, als an jemanden, der flucht. Und man kann diese drastischen Worte auch nicht entschärfen, indem man sagt, ja, da steht ja von dem Fluch des Gesetzes. Nein, es ist schon der Fluch Gottes, denn es ist nicht das Gesetz, das uns verflucht, sondern es ist Gott, der verflucht, der flucht, der einen Fluch auf uns bringt, wenn wir Gottes Gesetz nicht ständig und vollständig halten. Unter dem Fluch stehen wir dann. Was Paulus da über Gott und sein Verhältnis zu Sünde und zu Sündern sagt, das zieht sich durch die gesamte Bibel. Das finden wir da überall. Paulus meint aber nicht, dass das Gesetz selbst ein Fluch ist oder die Ursache eines Fluches. Er meint natürlich auch nicht, dass Gottes Gesetz schlecht ist oder bedrohlich. Es ist sogar sehr gut und wünschenswert, sich zu bemühen, Gottes Gesetz zu halten. Aber was hat es dann mit Gottes Gesetz auf sich? Gottes Gesetz ist nicht das, was wir oft denken. Es ist nicht einfach nur eine Auflistung von irgendwelchen Verhaltensregeln, die Gott sich ausgedacht hat. Gottes Gesetz ist im Grunde nichts anderes als eine Beschreibung seines Charakters, seines Wesens. Der Apostel Johannes schreibt im 1. Johannesbrief in Kapitel 5, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Gott liebt also nicht einfach nur, sondern er ist Liebe. Das ist es, was sein Wesen, was seinen Charakter ausmacht. Und als Jesus gefragt wird, was das höchste Gebot ist, da antwortet er, dass das eigentlich zwei Gebote sind, die auf der gleichen Stufe stehen. Das erste Gebot ist, Gott zu lieben mit ganzem Verstand, mit ganzer Seele und von ganzem Herzen. Und das zweite Gebot, das dem gleich ist, das ist, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. Gott ist also Liebe und die beiden höchsten Gebote fordern von uns zu lieben. Die Gebote zeigen also Gottes Wesen. Er fordert von uns, was ihn ausmacht. Das Problem ist also nicht das Gesetz. Was aber ist dann das Problem? Das Problem ist, dass wir das Gesetz nicht ständig und vollständig halten können. In der Bibel wird als Sünde bezeichnet, Gott durch irgendetwas oder durch irgendjemand anderen zu ersetzen. Und genau da zeigt sich unser Problem. Niemand von uns liebt Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzem Verstand, sondern bei jeder und bei jedem von uns steht etwas anderes im Mittelpunkt als Gott. Und was immer dieses andere ist, das ist es, was wir eigentlich lieben. Das ist es, dem wir unsere ganze Energie widmen oder viel Zeit zumindest und viel Energie. Das ist es, für das wir unser Geld ausgeben. Das ist, für das wir bereit sind, Opfer zu bringen. Und das ist es, worum sich unsere Tagträume drehen. Unser Problem ist also, dass wir nicht anders können. Wir können nicht anders. Wir wissen zum Beispiel sowohl aus Gottes Gesetz als auch durch unser Gewissen, dass wir andere so behandeln sollen, wie wir selbst behandelt werden wollen. Doch welcher Mensch, wer von uns hat jemals auch nur einen einzigen Tag so verbracht? Einen Tag ohne Hochmut, ohne Unfreundlichkeit, ohne Ungeduld, ohne Unbarmherzigkeit. Gott hat sein Gesetz gegeben und jedem von uns auch ein Gewissen gegeben, um uns dieses Problem bewusst zu machen, damit wir erkennen, dass wir gar nicht anders können, als zu sündigen. Gottes Gesetz war gar nie als eine Möglichkeit gedacht, unsere Beziehung zu Gott in Ordnung zu bringen, sondern es war dazu gedacht, sichtbar zu machen, dass unsere Beziehung zu Gott eben nicht in Ordnung ist. Wie ein Fieberthermometer uns zeigt, wie krank wir eigentlich sind, so zeigt uns Gottes Gesetz, wie schlecht unsere Beziehung zu Gott wirklich ist und unser Gewissen. Es zeigt uns, wie entfremdet wir Gott sind. Und die Bibel vermittelt uns, dass diese Entfremdung von Gott Folgen hat. In unserem Abschnitt wird die Folge dieser Entfremdung als Fluch bezeichnet. Wie ich am Anfang gesagt habe, bedeuten Segen und Leben, von Gott angenommen zu sein, sein Wohlwollen zu genießen, in einer lebendigen Beziehung zu ihm zu stehen. Und Fluch ist genau das Gegenteil. Unter dem Fluch zu stehen, bedeutet, von Gott zurückgewiesen zu werden, von ihm getrennt zu sein. Der erste Weg, auf Gottes Gesetz zu bauen und zu versuchen, es zu halten und so mit Gott ins Reine zu kommen, der führt also nicht zu Gott, sondern in eine Sackgasse. Auf dem Weg sind Segen und Leben nicht zu finden. Und zwar deswegen, weil wir nicht in der Lage sind, Gottes Gesetz zu halten. Wir können es nicht ständig und vollständig halten. Auf diesem Weg sind deshalb Fluch und Tod zu finden, Zurückweisung und Trennung von Gott. Aber was ist dann der richtige Weg? Nachdem Paulus zunächst diesen falschen Weg so deutlich gemacht hat, Segen und Leben durch unsere eigene Anstrengung zu erreichen, also zu versuchen, diesen Segen und dieses Leben durch eigene Anstrengungen zu erreichen, zeigt er uns einen anderen Weg, den richtigen Weg, den Weg, auf dem es tatsächlich möglich ist, von Gott angenommen zu sein und eine lebendige Beziehung zu ihm zu haben. Er zeigt uns einen zweiten Weg. Und dieser zweite Weg, der hängt ganz untrennbar mit den Ereignissen zusammen, an die wir heute am Karfreitag denken, an dem Good Friday, wie es auf Englisch viel schöner heißt es bei uns. Wir lesen hier in Vers 13, Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes dadurch losgekauft, dass er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Paulus zitiert hier, wie schon in Vers 11, aus dem Alten Testament, und zwar aus dem 5. Buch Mose. Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Gott hat Mose im Alten Testament nicht nur das Gesetz gegeben, sondern er hat auch Strafen angeordnet. Dafür, wenn das Gesetz gebrochen wird. Und für besonders schwere Übertretungen war die Strafe die Todesstrafe und das war in der Regel durch Steinigung. Und zum Zeichen, dass jemand eben so eine schwere Übertretung gemacht hat und unter Gottes Fluch gestanden hat, ist sein Leichnam dann an einen Baum oder an eine hölzerne Stange gehängt worden. Dadurch ist sichtbar geworden, dass der unter dem Fluch gestorben ist. Es ist sichtbar geworden, dass da ein Gesetzesbrecher hingerichtet worden ist. Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Dadurch ist sichtbar geworden, dass dieser Mensch von Gott abgelehnt war. Und Paulus stellt da in Vers 13 eine Verbindung zwischen dieser alttestamentlichen Praxis her und Jesus, zwischen dem, was Jesus für uns getan hat. Jesus hat uns von dem Fluch losgekauft, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Und am hölzernen Kreuz, am Baum, an der hölzernen Stange gehangen hat. Paulus will uns damit deutlich machen, dass Jesus am Kreuz bestraft worden ist, und zwar mit der Todesstrafe. Und dass sein Körper am Holz gehangen hat, wie der Körper eines Gesetzesbrechers. Es wird dadurch sichtbar, dass Jesus unter dem Fluch gestorben ist, unter Gottes Fluch. Doch war Jesus ein Gesetzesbrecher? Wenn wir das Neue Testament lesen, da sehen wir, dass Jesus Gottes Gesetz niemals gebrochen hat, kein einziges Mal. Und als er noch ein kleines Kind war und selbst nicht dafür sorgen hat können, da haben seine Eltern darauf aufgepasst, dass in allen Bereichen seines Lebens das Gesetz wirklich ganz penibel eingehalten wurde. Jesus wurde also ans Kreuz gehängt, wie jemand, der Gottes Gesetz gebrochen hat, aber nicht, weil er Gottes Gesetz gebrochen hat. Das ist geschehen, um uns von dem Fluch, der aus der Übertretung von Gottes Gesetz folgt, loszukaufen. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes dadurch losgekauft, dass er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Aber Jesus ist nicht einfach nur bestraft worden, vollkommen schuldlos. Wir lesen, dass er für uns zum Fluch geworden ist. Was bedeutet das? Wie ich am Anfang gesagt habe, ist Fluch das Gegenteil von Segen. Segen bedeutet, Gottes Wohlwollen zu haben, in Gottes Gunst zu stehen, Gemeinschaft mit Gott zu haben, eine lebendige Beziehung zu Gott zu haben. Und Fluch bedeutet, von Gott abgelehnt zu sein, von ihm zurückgewiesen zu werden, von jeder Gemeinschaft mit ihm ausgeschlossen zu sein. Wenn wir uns das bewusst machen, dann verstehen wir, was am Kreuz wirklich geschehen ist und was Jesus dort tatsächlich erlitten hat. Wir denken oft, wenn wir an das Opfer von Jesus denken, dass er unter den körperlichen Qualen gelitten hat, daran ausgepeitscht geworden zu sein oder dass ihm die Dornenkrone auf den Kopf gedrückt worden ist oder dass er an ein Kreuz genagelt worden ist. Oder wir denken, dass seine Qual in der Demütigung bestanden hat, dass er als Gottes Sohn angespuckt, verspottet worden ist und dass er später fast nackt am Kreuz gehangen hat. Doch bei all dem ist er ruhig gewesen. Was es für ihn bedeutet hat, zum Fluch zu werden, was seine größte Qual war, das sehen wir, wenn wir an den einen und einzigen Aufschrei denken, den er am Kreuz von sich gegeben hat. Mein Gott, mein Gott, ja, mein Gott. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die größte Qual für Jesus war dieser Beziehungsverlust. Niemals hat er Gott Vater mit mein Gott angeredet, sondern immer mit Vater. was Jesus da am Kreuz erlebt hat, das war der Fluch, von dem Paulus hier schreibt. Gottes Sohn hat am Kreuz erstmals erlebt, was es bedeutet und wie es sich anfühlt, Gottes Wohlwollen zu verlieren, die Beziehung zu seinem Vater zu verlieren, von Gott verlassen zu sein, sich von Gott verlassen zu fühlen. Und das war sein großer Schmerz, das war sein größter Schmerz. Er wendet sich seinem Vater zu und dort, wo der immer war, unmittelbar bei ihm. Dort, wo er immer war, da war er nicht. Das ist der Fluch, den Paulus hier meint. Gottes Wohlwollen und die Beziehung zu Gott nicht zu haben, von Gott abgelehnt zu werden. Was da am Kreuz geschehen ist, das ist aber nicht nur ein rührseliger Liebesbeweis Gottes vor etwa 2000 Jahren und tausende Kilometer von hier entfernt. Paulus schreibt, dass Jesus für uns zum Fluch geworden ist und um uns von dem Fluch loszukaufen. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt und hat unsere Sündhaftigkeit, alle unsere Sünden, unsere gesamte Schuld am Kreuz auf ihn gelegt und zu ihm gesagt: Du sollst Adam und Eva sein. Du sollst Adam und Eva sein, die die verbotene Frucht im Paradies gegessen haben. Du sollst Du sollst David sein, der Ehebrecher und Mörder. Du sollst Petrus sein, der dich verleugnet hat. Du sollst der Verbrecher sein, der neben dir am Kreuz hängt. Du sollst Paulus sein, der Christenverfolger. Du sollst Jörg sein, du sollst Uschi sein, du sollst Benny sein, du sollst Stefan sein, du sollst die Sünde. Du sollst die Sünde aller getan haben und meine Ablehnung den Fluch für sie tragen, damit sie meinen Segen und Leben haben können. Du sollst die Sünde aller getan haben und meine Ablehnung den Fluch für sie tragen, damit sie meinen Segen und Leben haben können. Dieser Austausch, unsere Schuld und unser Fluch auf Jesus und seine Gerechtigkeit und sein Segen auf uns, das ist das, was am Kreuz geschehen ist. Das ist es, was es bedeutet, für uns am Kreuz zum Fluch geworden zu sein. Und deshalb können wir hier und jetzt vor Gott gerechtfertigt sein und leben, von Gott angenommen sein und eine lebendige Beziehung zu ihm haben. Bedeutet das, dass jetzt alle Menschen von dem Fluch losgekauft sind? Nein, das bedeutet es nicht, denn Paulus zitiert da in Vers 11, also hat in Vers 11 schon den Propheten Habakuk zitiert, der Gerechte wird aus Glauben leben und er sagt nun selbst in Vers 14, dass wir den Segen und die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfangen. Wir erlangen Segen und Leben durch Glauben. Glaube ist das persönliche Festhalten an Jesus Christus. Der Glaube ist keine Tat, er ist kein Werk. Der Wert des Glaubens liegt nicht in sich selbst, sondern in dem Objekt des Glaubens, und das ist Jesus Christus. Christus wurde am Kreuz erhöht und der Glaube blickt ihn dort an und erkennt ihn als Retter, als Herrn und Gott. Das ist der einzige Weg zu Gott. Das ist der einzige Weg zu Segen und Leben. Der einzige Weg zu Gottes Wohlwollen. Dazu von ihm angenommen zu sein und eine Beziehung zu ihm zu haben. Jesus am Kreuz erhöht zu sehen und ihn dort anzublicken und ihn zu erkennen als Retter, als Herrn und Gott. Herr Jesus, danke, dass du für uns am Kreuz zum Fluch geworden bist. Danke, dass du die Trennung von dem Vater, den Beziehungsabbruch, ertragen hast, weil unsere Schuld und der Fluch, der uns gebührt, auf dich gelegt worden sind, damit wir Segen und Leben haben können, damit wir eine lebendige Beziehung zu Gott haben können. Eine lebendige Beziehung, in der wir Gott unseren lieben Vater nennen können, weil du ihn als Vater verloren hast. Danke für diesen Weg der Versöhnung. Amen. Wir werden jetzt ein Lied gemeinsam singen und dann Abendmahl miteinander feiern. Das Abendmahl, das erinnert uns an das, was am Kreuz passiert ist. Und um das Bild, das Paulus da verwendet, aufzugreifen, das Abendmahl kann uns auch als Wegweiser dienen, als Wegweiser auf den einzigen Weg, Gottes Wohlwollen zu erlangen, eine lebendige Beziehung zu ihm haben zu können. Vielleicht denkt ihr dann beim Abendmahl dran, dass es ein Wegweiser ist.